Abgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, Lasogga! Luis Holtmann, der HSV führt!
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit Folge 32 zurück vom Volksparkgeflüster. Und ja, hier sind wieder Anki.
Und Fiete.
Und Nando.
Berger.
Und der Lasse.
Genau. Wir haben in den letzten 3 Wochen auch mal ein bisschen umgeräumt. Alles neu macht der Juli. Und ja, Nando, vielleicht möchtest du mal unsere Neuheit vorstellen.
Genau, wir haben uns überlegt, um die Interaktivität mit euch ein bisschen einfacher zu gestalten als nur auf Twitter oder Facebook, wo das nicht so einfach ist, haben wir einen Discord-Server erstellt, in dem ihr herzlich willkommen seid, mit uns zwischendurch mal zu schnacken, uns nur Feedback zu geben oder Kritik, Anregungen über den HSV zu diskutieren, wie ihr wollt. Ihr seid alle herzlich willkommen. Den Link gibt es nachher auf Twitter, auf der Homepage ist er, die auch einen kleinen neuen Anstrich bekommen hat. Herzlichen Dank hier an Lasses, große Arbeit. Und ja, starten wir doch wieder zurück zu den eigentlichen Themen des HSV.
Genau, wir gucken zuallererst zurück aufs Trainingslager, welches letzte Woche in Kitzbühel stattgefunden hat. Unser Fiete war vor Ort und kann somit bestens seine Eindrücke schildern. Und letzte Woche wurde bekannt, Hamburg, meine Perle, wird nicht mehr live im Stadion gespielt werden. Die Stadionshow soll komplett umgebaut werden. Ja, kommen wir zum Trainingslager und zu den bisherigen Transfers, die in den letzten 3 Wochen so getätigt wurden. Wir haben Everton und Tim Leibold vom FC Nürnberg verpflichtet und Douglas Santos ist für knapp 13 Millionen Euro zum Zenit St. Petersburg gewechselt. Ja, weitere Neuzugänge sollen noch kommen. Abgänge sind auch nicht ausgeschlossen. Ja, aber Fiete, berichtest du uns doch erstmal vom Trainingslager.
Jo, das Trainingslager war, also das war ja nicht das erste Trainingslager, wo ich war und insofern habe ich den Vergleich da. Das Trainingslager war sehr intensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Gearbeitet haben wir in erster Linie an Spielformen, an Spielzügen und Pässen. Das ist so das Haupt gewesen, was wir in diesem Trainingslager gesehen haben. Und was mir sehr gut aufgefallen ist, in den beiden Testspielen ist das, was erlernt worden ist, eigentlich auch sehr gut umgesetzt worden. Das hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, sehr intensiv. Die Jungs sind alle voll zur Sache gegangen. Das ist auch im Training, da wurde gegrätscht und gekämpft, aber nie unfair, so wie das auch sein soll im Training. Und die wollten alle, also haben alle richtig voll mitgezogen. Es waren ja bis auf Janjicic und Ambrosi waren, glaube ich, alle mit. Kinzombi, Everton und nachher ja auch noch Jung, die haben auf dem Platz nebenan trainiert, ihr Reha-Training gemacht. Jung, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, der hat ja beim Aufwärmen für das Spiel gegen die Griechen, gegen Piräus, hat er sich was mit den Adduktoren eingefangen und hat für den Rest dann nur noch Lauftraining gemacht. Tat mir richtig leid für ihn. Die Jungs, die spielen da nebenan und er dreht da am Platz und nebenan seine Runden. Also das war nicht so schön für ihn. Aber naja, das ist halt. Ja. So, das ist das, was ich sagen kann. Fragt mich. Sagt mir, was ihr wissen wollt. Das geht, glaube ich, einfacher.
Wie agiert Hacking auf dem Trainingsplatz?
Sowieso ja. Wie meine, so ich war einmal beim Training von Tietz. Und Tietz fand ich ziemlich leise. Ich habe auch gehört, dass Hannes Wolf auch relativ leise dastand und mir betrachtet hat. Ich weiß nicht, wie Hacking ist der mehr verbal und mehr lautstark da?
Also das Training selber leiten im Grunde genommen Bremser und Schweinsteiger. Aber Hacking ist beim Training immer mittendrin. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, der grölt auch mal notfalls dazwischen.
Ja, bestens.
So zum Beispiel hier neulich, da kam irgendwie ein Pass nicht ordentlich, da brüllt er über den Platz. Was ist das für ein Scheißball? Also der macht schon richtig klar. Allerdings, wenn da einer einen Fehler macht oder so, wenn er ihn kritisiert, ich meine jetzt nicht mit, was ist da hier so ein Scheißball, aber ich weiß, er hat eine Reihe einmal, da war er nicht richtig in den Zweikampf gegangen, da hat er ihn kritisiert, aber auf der anderen Seite dann auch gleich wieder gelobt. Aber der Laufweg, der war klasse, also genau so sollst du laufen und so. Also ich habe so das Gefühl, er findet das richtige Mittelmaß zwischen Loben und Kritisieren und negativ kritisieren.
Das klingt so. Ja aber eigentlich gut, finde ich, weil das sind alles erwachsene Männer und man weiß, wie es auf dem Fußballplatz zuläuft. Das ist kein Ballett.
Nee, eben.
Jetzt mal blöd gesagt, Entschuldigung. Aber das finde ich gut, dass der auch direkt sagt, was war das denn für ein Scheißpass? Also das ist schon okay. Man kann ja auch ansprechen, wenn was schlecht war. Und dann, wenn man dann auch sagt, das war besser oder das hast du jetzt gut gemacht und ihn dafür lobt, dann ist es ja auch vollkommen gut. Ich finde dieses, dann, wenn irgendwas scheiße war, das nicht anzusprechen, das ist immer ein bisschen gefährlich. Gerade im Fußball.
Und speziell in der Vorbereitung braucht man die Samthandschuhe nicht.
Richtig.
Da will man die Grundlagen legen, um seine Idee. Hacking hat ja gesagt, er präferiert das 4-3-3. Alternativ ein 4-4-2. Er muss jetzt Grundlagen legen. Und Grundlagen müssen bei jedem Spieler von der 1 bis, momentan sind es glaube ich 31, müssen bei allen gleich sein. Und das gilt ja nicht nur dafür, wie ich meine Mittelfeld- oder Sturmposition interpretiere, sondern ich muss ja auch wissen, was mein Nebenmann im Sturm, Mittelfeld, Abwehr oder mein Torhüter in der Situation macht. Und wenn das nicht in den Köpfen drin ist, das kann man nicht mit Ruhe und Geduld. Das muss funktionieren. Die Jungs können alle kicken. Das sind ausgebildete Fußballer. Die Jungen sind vielleicht noch dabei. Die Älteren haben noch mehr Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, die haben ja alle irgendwo eine Daseinsberechtigung für eine gute Mannschaft der zweiten Liga. Teilweise haben sie auch schon höher gespielt. Das muss einfach sitzen. Und da muss ein Trainer auch mit allem gleich sprechen können in der Vorbereitung und Gas geben. Weil es geht ja auch darum, dass die Spieler sich jetzt auch anbieten. Die wollen ja in die erste Elf. Die wollen sich Vorsprung erarbeiten gegenüber seinem Konkurrenten. Und da muss das auch so sein.
Ja, und da ist mir aufgefallen, das Gefälle in der Mannschaft ist nicht so groß wie im letzten Jahr. Das ist zwischen den besten Spielern und den schlechtesten Spielern, der Unterschied ist nicht so groß wie im letzten Jahr noch. Im letzten Jahr hatten wir ja viele junge Spieler, aber wir hatten auch einen Teil wirklich sehr gute Spieler. Und da war dann letztendlich, das haben wir ja auch unter Wolf gesehen, die Mannschaft hat sich im Grunde genommen von selber aufgestellt. Also man wusste schon am Donnerstag, wer am Sonntag spielt, weil wenn sich nicht noch einer verletzt hat oder so, ging denn vielleicht noch um Kleinigkeiten. Aber im Grunde genommen hat sich die Mannschaft dann von alleine aufgestellt. Und das wird dieses Jahr anders. Also ich weiß zum Beispiel noch nicht, wer in der Innenverteidigung spielen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wen siehst du so als Gewinner des Trainingslagers? Oder wäre es dir so besonders positiv aufgefallen?
Schümerer ist mir sehr positiv aufgefallen. Der Junge ist gut. Das ist vom Typ her eher einer wie Diekmeier.
Nein,
ich sag vom Typ her. Also einer, der die an der Außenlinie hoch und runter läuft und nicht wie Sakai, weiß, der ins Mittelfeld zieht, der nach innen zieht oder so, sondern das ist einer, der wirklich die Außenlinie beackert.
Vom Spielertyp her, okay, jetzt
weiß ich. Vom Spielertyp her, ja. Und das ist, der hat mir wirklich gut gefallen. War zum Anfang noch ein bisschen schüchtern, so auch im Spiel gegen die Griechen, aber der hat sich richtig reingekämpft und also der hat mir sehr gut gefallen.
Meine Frage, wo wir beim Rechtsverteidiger sind, was ist denn mit Duciak? Wo ist der so eingeplant? Ich dachte mal, der wäre auch auf rechts oder links eingeplant, aber irgendwie wurde der öfter auf dem defensiven Mittelfeld eingesetzt, ne?
Gerade bei oder Pauli.
Täusche ich mich da?
Auf der 8 eher.
Auf der 8 sogar später.
Ja. Also er hat hier im Trainingslager hat er eigentlich auf der 8 gespielt. In den beiden Spielen. Und hier weniger auf rechts.
Nur im Training auch eher, wenn sie mal Trainingsspiele gemacht haben auch?
Ja, Ersatz für Gimara ist wohl eher Narei.
Okay.
Zumal Duschiak auch Linksfuß ist. Da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn der nicht rechter Verteidiger ist.
Ja, der hat bei St. Pauli alles drei gespielt.
Das stimmt.
Links, korrekt. Rechts und auf der 6 oder 8, so ein Dings, ne?
Er hat aber bei Pauli, meine ich, die meiste Zeit auf der Doppel-6 schnell gespielt.
Die meiste Zeit hat er, glaube ich, als rechter Verteidiger gespielt, aber das lag wohl auch am Verletzungspech. Sind sowieso ein bisschen knapp mit rechten Verteidigern in die Saison gegangen und dann hat sich, glaube ich, noch einer verletzt, ne?
Stimmt, der hat gegen Ende linkes Mittelfeld, linker Verteidiger. Ja, der ist variabel einsetzbar.
Ja.
Aber da spricht eben auch, was du sagst, Fiete, für die Tiefe des Kaders. Auch durch die vielen Transfers, glaube ich, macht sich das bemerkbar, dass deutlich besser bis jetzt in die Breite investiert wurde, auch wenn der Kader noch zu groß ist. Aber man hat mehr Optionen, was auch...
Ich weiß gar nicht, ob der Kader so viel zu groß ist. Nimm mal die, die wirklich im Trainingslager waren. Mhm. Das waren, glaube ich, 22 plus Torhüter.
Okay.
Wenn ich mich nicht täusche.
Und Sakai und Bates gehen wahrscheinlich noch.
Sakai und Bates gehen wahrscheinlich noch. Allerdings, wir sind anscheinend noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger, nach einem ein Stürmer soll noch kommen, der wirklich auch mal das Tor trifft.
Ja, da soll auch der hier, wie heißt er, der rumänische U21-Nationalstürmer Puskas. Kommen.
Puskas.
Puskas, genau.
Ja.
Ich habe den schon mit dem anderen Puskas verwechselt, das Ungarn, aber der ist ja Rumäne. Ja. Ich glaube nicht, dass er mit ihm verwandt ist. Es hätte so ein bisschen 54er-Flair gehabt, das hätte mir gefallen, aber...
Puskas, immer wieder Puskas.
Puskas, immer wieder Puskas, genau,
richtig. Also, das wird garantiert kommen, wenn er wirklich spielen sollte und erfolgreich ist. Und
ja, natürlich, ja.
Dann kommt irgendein...
Ich glaube, das wäre ein richtig guter. Ich glaube, ich hab das so im Bauchgefühl, dass das ein richtig guter.
Ja, aber noch ist das ja wirklich nur ein Gerücht, ne?
Nee, aber das wäre so einer, das würde passen. Glaube ich.
Das würde passen.
Aber der würde nur kommen, das glaube ich, der würde nur kommen,
auf Laie,
wenn er erstmal Laie und wenn er Ende August keinen Verein gefunden hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch im Juli zu uns wechselt. Das glaube ich nicht.
Ja, vor allem.
Denn er wartet auf eine größere Möglichkeit.
Ja, glaube ich auch.
Letztes Jahr hat er ja bei Parma oder Palermo.
Palermo.
Ja, genau, in der Serie B gespielt. Das ist ja schon mal, die sind abgestiegen, aber ich glaube, er will jetzt dieses Jahr bestimmt Top-Niveau spielen, also Bundesliga, Premier League, La Liga, was sich auch immer sich ergibt, oder Serie A. Er ist ja von Inter, ist bei Inter unter Vertrag, ne? Mhm. Und ich glaube, der würde dann zu einer
Abstiegskandidat
in
Italien. Muss überlegen, was hat Inter denn für Stürmer im Kader, dass sie sich leisten können, den zweiten der U21-EM, der da echt gut gespielt hat, den einfach mal auszuleihen.
Ja, das ist immer schwierig, ne? Ich meine, wir hatten noch mal den Torschützen der EM, der hat bei uns auch nicht eingeschaltet. Ich denke, das ist schwierig. Prinzipiell jedoch hat der HSV, glaube ich, gesagt, es kann halt auch sein, dass im August noch was passiert. Das Transferfenster geht ja noch gute 6 Wochen.
Ja, hat Bolt ja vorher schon angekündigt gehabt, dass er auf Laien hofft von Spielern, die sie normalerweise nicht bekommen würden. Und das würde eher am Ende der Transferperiode stattfinden.
Sprich, sowas wie ein Mangala, der plötzlich... aber der HSV, oder darauf wollte ich eben noch das ansprechen, Sakai hat offensichtlich unfairerweise bei den Fans, aber wohl auch aus sportlicher Sicht bei Hacking einen sehr schweren Stand. Er wurde ja im Testspiel gegen Huddersfield, ich glaube gegen Piräus 30 Minuten, gegen Huddersfield gar nicht, Bates in beiden Spielen nicht. Ist schon ein Hinweis, würde ich sagen, oder? Wenn alle so relativ viel spielen dürfen und ausgetestet werden und der Sakai dann und Bates gar nicht, ist wenig, ist, glaube ich, schon ein deutlicher Fingerzeig, oder was würdet ihr sagen?
Ich,
Also mit Bates, das ist wohl sicherlich ein Fingerzeig. Der hat auch sonst nicht viel in den Spezialtrainings und so keine große Rolle gespielt. Bei Sakai ist das wohl eher so, Sakai will anscheinend auch weg. Den haben die Pfiffe ganz enorm zugesetzt im letzten Spiel. Und die waren auch dermaßen unfair. Also da sieht man wirklich mal, was man mit solchen Pfiffen anrichten kann. Ne?
Natürlich, ja.
Also er hat immer sein Bestes gegeben. Wenn das nicht langt, dann ist das so. Aber das ist kein Grund zu pfeifen. Ne? Da kann man keine Pfiffe für.
Ja, vor allem, als hätte er sonst was getan. Also,
ja. Ne? Also wenn man den Wallacy letztes Jahr ausgepfiffen hat, weißt du, das ist okay. Der hat richtig Scheiße gebaut und der hat sich richtig hängen lassen. Ja,
aber Hakan Çalhanoğlu war es auch asozial, aber noch einigermaßen verständlich, auch wenn er jung war. Aber bei Sakai, also...
Sakai hat
sich moralisch
gesehen nichts zu Schulden kommen lassen.
Ich habe mich auch jedes Spiel über ihn aufgeregt und in meinen Augen ist er ein unterdurchschnittlicher Fußballer. Aber das ist kein Grund, ihn 90 Minuten lang auszupfeifen. Ich meine, ist auch noch ein Mensch.
Genau.
Also zumal was da unfair ist bei der Einwechslung im letzten Spiel, wo der Aufstieg halt nicht geklappt hat, ihn so mehr als wirklich als einzig Schuldigen auszufallen.
Ja, ja.
Das ist das, was sauer aufstößt. Hätte man die ganze Mannschaft ausgepfiffen, wäre das eine allgemeine Unmutsbekundung gewesen. Aber bei der Einwechslung von Sakai da voll drauf zu zimmern, das war unverschämt. Das gehört sich, die sind wir uns einig. Aber ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel zu kitten. Er scheint das sehr sensibel aufgenommen zu haben. Dann ist da vielleicht die Trennung das Beste, wobei ich es schade finde, weil aus meiner Sicht hat er sich menschlich hier überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen.
Überhaupt
sportlich, nicht. Sportlich hat er vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die man an einen gestandenen Bundesligaspieler hat.
Er war teilweise schon nicht gut. Also.
Ja, Moment, das waren aber viele nicht, sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir sind.
Ja.
Es gehört sich
so. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Westermann-Effekt, dass man auf ihn besonders geguckt hat.
Ja,
klar. Und wenn er da was falsch gemacht hat, hat man gleich gesagt, oh, hier, der Sakai wieder, ne?
Ja, das ist ja
meistens so beim HSV. Dass man sich einen rauspickt und der wird dann besonders beobachtet und wenn der einen Fehler macht, dann fällt es natürlich doppelt auf. Ne?
Was mir jetzt im letzten Testspiel, ich habe gegen Piräus das Spiel nicht gesehen. Ich habe gesehen, da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist das sehr intensive Coaching von Hacking an der Seitenlinie während des Spiels, dass er klare Anweisungen gibt, wohin auch mal ein Pass gespielt werden soll.
Das hat man im Stream auch gehört, ja.
Genau, das hat man da sehr gut gehört. Da hatte mir mein Arbeitskollege, der wohl mal bei einem Wolfsburg-Spiel hinter Hacking saß, weil ich der Meinung war, oh, Hacking zum
HSV. Was hast du denn für Arbeitskollegen?
Ja, der ist kein HSVer, aber der war mal bei einem Spiel und er sagte, der Hacking, ich war live dabei, ich saß hinter der Trainerbank, der hat ein Tor gecoacht, indem er den Spielzug dirigiert hat bei seiner Mannschaft von hinten bis zum Tor. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und da mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, ist das Spiel von Jatta, der uns letzte Saison sehr gut begeistert hat, jetzt aber unter Hacking weniger Freiheiten für seinen unkonventionellen Spiel hat, sondern in die Taktik gezwungen wird. Er wirkte noch etwas unsicher, bis wieder fremd
im Spiel. Überfordert.
Ja, also...
Mein Gott, wir müssen überlegen, wo der herkommt.
Das stimmt.
Und dass der nie bis zu seinem... wie viele Jahren ist er zu uns gekommen? Mit 18 oder 17, ne? Ja. Dass er bis zu seinem 18. und 17. Lebensjahr nie Fußball im Verein gespielt hat.
Das stimmt. Das Problem ist, wenn du einen Trainer hast, der aber auf taktische Disziplin
liegt, ja.
Aber darauf will ich hinaus, das Jattas Entwicklung bremsen, weil Einsatzzeit nicht bekommt, weil eben ein Kittel, ein Samperio auf den Positionen oder ein Özcan, der da ja zum Teil auch schon gegen Huddersfield mit rausgegangen ist auf die Außenbahn, könnte das den Jatta zurückwerfen.
Also den Özcan, den steckt er mit links in die Tasche. Özcan hat mir im Trainingslager nicht sehr gut gefallen und er hat mir auch schon vor allen Dingen den Rest der Rückrunde nicht sehr gut gefallen.
Es ist mir auch aufgefallen, als ich die Testspiele gesehen habe. Der Özcan, da kam wenig.
Ja, und Jatta, ich denke, er muss das jetzt einfach lernen. Und er hat letztes Jahr hat er die Linie hoch und runter und alles mit seinem Tempo gemacht. Und jetzt muss er ein bisschen mehr fußballerisch lernen. Und da kommt er zu hin, der wird besser. Also der hat auch eine gute Entwicklung gemacht im Trainingslager.
Okay.
Also, ich denke schon, dass der weiterhin seine Chancen kriegt.
Hm. Und wenn Jatta ein besserer Fußballspieler werden soll, muss er auch diese eben Sachen lernen. Und das, das ist ganz, ganz und klar notwendig.
Naja, es schlummert ja in ihm. Das haben wir gegen RB sich gesehen, was er kann.
Ja, aber seine größte Stärke ist halt dieses enorme Tempo und diese Laufkapazität.
Ja, klar, der hat eine Pferdelunge, ja.
Wenn er die Seite beackert und immer Druck macht und so weiter, das ist auch super. Aber wenn plötzlich Hacking sagt, du musst mehr in die Mitte kommen, damit unser Linksverteidiger vorbeikommen kann oder Rechtsverteidiger, wenn er jetzt plötzlich beide Seiten spielen muss, wenn er lernen muss, dass er mit seinen, er ist Rechtsfuß, oder? Ja, ich glaube, dass er mehr in die Mitte ziehen soll, um Abschluss zu suchen, oder er soll mehr flanken, wenn er rechts spielt. Das muss er lernen. Sonst wird er nie ein Spieler, der mehr spielen kann als die zweite Bundesliga. Und da lege ich mich jetzt schon mal fest, wenn er sich nicht unter Hacking entwickelt, wie Fiete auch gesagt hat, wenn Hacking ihn so viel coacht, auch von der Seitenlinie aus, dann glaube ich auch, dass das schon Früchte ernten wird. Aber er muss sich auch den Konkurrenzkampf stellen. Denn wie wir gesagt haben, letzte Saison hat sich die Mannschaft selber gegeben. Denn wer hätte für Jatta spielen sollen? Ein Ito? Ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen.
Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es ist nur mir aufgefallen, dass Jatta nicht mehr so frech frei loszieht wie noch in der letzten Saison. Es war nur mal so ein Gedanke, laufen wir da gefahren. Aber ihr habt vollkommen recht, Jatta muss es lernen. Er muss auch die taktischen Zwänge
und er wird es auch lernen.
Ja, er wird
es auch lernen. Er lernt es auch. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wie Birger schon sagt, er wird dann nur besser bei dem Ganzen, denn er bekommt ja dann letztendlich auch mehr Optionen. Wenn einer nur die Linie hoch und runter, das kannst du mit der Zeit auch irgendwann mal verteidigen. Irgendwann weißt du, okay, auf den Jatta müssen wir aufpassen, der ist nicht schlecht, aber nimm den mal ein bisschen kürzer oder ich weiß jetzt nicht, wie man da am besten gegen an, oder man stellt dann direkt einen schnellen Mann gegen und dann kriegen wir den schon in den Griff irgendwie. Dann ist er ausrechenbar. Allerdings, wenn man da jetzt einen schnellen Mann gegenstellt, der nicht in der Lage ist, kurzfristig zu reagieren, dann kann Jatta ihn dann nachher ausspielen. Oder eben, dass er in die Mitte zieht und dann weiß der Außen womöglich nicht, was mache ich jetzt? Gehe ich mit? Hier gehe ich nicht mit und so. Das ist dann ja auch immer so die Frage. Also er wird wertvoller dadurch, er wird besser dadurch und er wird weniger einseitig dadurch.
Wer mir sehr gut gefallen hat, war übrigens der Leibold im Spiel gegen Huddersfield. War sehr dynamisch. Dadurch, dass Santos weg ist, ist eigentlich eine Lücke entstanden, spielerischer Natur, qualitativer Natur. Der Leibold hat gegen Huddersfield aus meiner Sicht vielversprechende Ansätze gezeigt, hier zumindest den Bruch nicht so groß werden zu können.
Also Leibold fügt sich richtig gut in die Rolle ein. Der ist vom Spielstil her, hat er so ein bisschen was von Santos, finde ich. Wobei Hacking ja mehr will, dass er nach vorne geht und nicht in die Mitte zieht, wie Santos das ja oft gemacht hat unter Wolf. Also der gefällt mir. Der macht das gut. Ist natürlich kein Santos, das muss man ganz klipp und klar sagen. Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, ihn an Santos messen. Aber der ist gut. Der gefällt mir.
Und den Fein fand ich außerordentlich reif. Also dafür, dass der sozusagen nur aus der zweiten von Bayern München kommt, außerordentlich reife Spielanlage. Hat mir sehr gut gefallen, gute Übersicht.
Da waren richtig gute Pässe bei, Zuckerpässe.
Ja,
schade. Der die Bälle da verteilt hat, teilweise richtig stark.
Ja. Bei Fein ist, er muss noch ein bisschen an seiner Spritzigkeit arbeiten. Das ist so ein bisschen sein Schwachpunkt. Aber seine Pässe, also er hat den Überblick übers Feld und kann auch richtig schöne Pässe spielen. Das ist gar nicht schlecht. Also so als Quarterback ist er gar nicht schlecht. Nur wie gesagt, in der Position muss er auch den einen oder anderen auch mal ablaufen. Und das ist fällt ihm schwer. Ist auf der 6,
ne?
Ja, auf der 6.
Ja. Der David hat ja in der Innenverteidigung gespielt gegen Huddersfield. Meinst du, der spielt da öfter oder war das jetzt nur so ein Test im Spiel? Weil normalerweise ist er Sechser oder kann auch Innenverteidiger spielen, aber meinst du, das ist jetzt eine ernsthafte Alternative für die Innenverteidigung?
Also eine ernsthafte Alternative ist inzwischen ja, möchte ich ganz klar sagen. Er wird auch klar in die Innenverteidigung gedrängt und weniger auf die Sechs. Er ist ja noch sehr jung, insofern ihm passieren gerade defensiv noch einige Fehler. Offensiv ist er aber der Beste von allen. Das muss man ganz klipp und klar sagen.
Offensiv von der Spieleröffnung,
ist er mit der besten Spieleröffnung.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, erstens, wie das ist mit Everton, wenn der dazu kommt.
Ja, der soll ja eine gute Spieleröffnung haben, angeblich.
Ja. Und da vermute ich, dass er als erstes David verdrängen wird und nicht Rick. Das zweite ist, die Spielöffnung ist zwar nicht so proper, aber Papa ist defensiv extrem gut drauf und der ist heiß wie Hulle. Also der will richtig. Also der
also nicht nur Ambifee, auch auf dem Platz.
Aber wie lange
der hat da auch Hunger, weißt du, und der will seine Gegner auffressen.
Okay.
Also, so wie wir ihn zu Anfang kennengelernt haben. Und
wenn das der Papa ist, der am Anfang da war, ist das ja auch alles gut und alles gut. Aber ich befürchte, wir werden wieder sehen, dass wir kommt September, Oktober, Papa fällt drei Monate aus.
Die kalte und Zeit, halt, wenn man
zum Griechen genau, geht. Das ist irgendwie das Risiko, was man mit ihnen eingeht. Deswegen, ich habe auch heute Morgen gelesen mit Papa als großer Gewinner des Trainingslager bei Mopo und ich habe auch gedacht, ja, alles gut und schön für Juli, August und dann geht er kaputt. Und was dann? Dann stehen wir da.
Ja, und deswegen soll er noch eben Innenverteidiger geholt werden, ne? Weil sie eben dieses Risiko kennen.
Boah, wie viele Innenverteidiger haben wir denn dann? Das ist ja Wahnsinn.
6 oder so.
Jung wird nicht als Innenverteidiger gezählt, ne?
Jung ist, der soll ins Mittelfeld. Also der hat nicht einmal in der Innenverteidigung gestanden.
Und wenn Bates noch geht, dann, dann Papa, Rick, Everton. Und Jonas David aktuell. Also,
ja,
okay. Der HSV sollte sicherlich nicht den Fehler des Vorjahres machen und zu dünn besetzt sein, aber auch nicht wieder den Kader so aufblähen, dass Personalkosten um die Ohren fliegen. Keine Frage. Ich glaube, transfertechnisch wird sich da noch einiges drehen. Ne? Also,
ja, da passiert noch was.
Also ich bin irgendwie im Moment so, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, so, als Everton und Leibold, die kamen ja alle ziemlich schnell hintereinander. Da habe ich gedacht, so, boah, wenn wir jetzt in dem Tempo weiter Transfers tätigen, sind wir bis zum Volksparkfest sind wir fertig, ne? Mit dem Kader. Und jetzt denke ich mir in den letzten 2 Wochen so.
Hat mich auch gewundert.
Irgendwie geht hier nichts mehr, was hier los?
Hat mich aber auch gewundert, Anki, weil normalerweise, was ich gelesen habe auf Twitter oder an sich, ist Bold einer, der gerne Spättransfers holt. Also typische HSV-Transfers quasi. Okay.
Aber Hacking hat ziemlich drauf gedrängt, dass er möglichst früh
ist auch gut so.
In der Mannschaft steht.
Es gibt nichts Schlimmeres als diese Last-Minute-Transfers, die sich nicht einspielen können und in irgendwelche Spiele reingeschmissen werden und dann da rumlaufen wie Falschgeld. Das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich.
Ich finde auch, dass der HSV momentan seine Hausaufgaben sehr gut gemacht hat. In dem eigentlich das Grundgerüst dieser Mannschaft im Trainingslager war. Also unabhängig davon, ob noch 1, 2 oder vielleicht 3 Positionen noch verändert werden, aber das Grundgerüst war da. Es ist schade, dass ein Kind Zombie noch einsatzfähig war. Das ist sehr schade, weil der ja auch als Schlüsselfigur eigentlich geholt wird, als Führungsspieler. Aber ansonsten Samperio ist wieder am Start nach seiner schlimmen Verletzung.
Sonny hat mir sehr gut gefallen. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Das ist ein feiner Kicker, oder?
Ja. Ist ein feiner Kicker und das ist auch einer, der geht Richtung Tor. Also der will auch, der schießt auch mal.
Ne? Und ich fand auch Hinterseher erfrischend ballsicher in der Absicherung mit dem Rücken, mit dem Gegenspieler im Rücken. Es fehlte natürlich gegen Huddersfield bei allen die Torgefahr. Also da waren gute Angriffe dabei, aber es fehlt. Aber gut, wir haben ja noch 13 Tage bis zum Spiel. Daran kann Hacking ja noch arbeiten.
Was ich gegen Huddersfield und gegen Olympiakos Piräus interessant fand, auch wenn es vielleicht ein Zufall ist, aber ich fand es so ein bisschen grotesk, dass wieder die Probleme der letzten Jahre wieder zum Vorschein gekommen sind. Schwachbarstandards und Abschlussschwäche. Und du hast quasi die komplette Mannschaft ausgetauscht, da spielen vielleicht 3 oder 2 Leute von der Mannschaft des letzten Jahres und trotzdem kriegst du wieder nach Standards die Dinger und du bist wieder schlecht im Abschluss. Das finde ich interessant, dass sich das quasi durch den Verein zieht, egal wer spielt. Ja, kann jetzt natürlich Zufall sein, also.
Ja, also nur an Zufalls glaube ich auch nicht. Was die Standards anbelangt, da drängt Dirk Bremser sehr drauf, das ist ja sein Steckenpferd.
Und auch defensive Standards oder nur offensive Standards?
Auch defensive Standards. Okay. Und Standards werden ja sowieso meistens gemeinsam trainiert, dass die eine Mannschaft dann, also die Abwehr steht in der Abwehr und die anderen, die spielen in, hier versuchen den Ball reinzukriegen über Standards. Also da wird dann gleichzeitig auch das Abwehren der Standards trainiert. Ne? Und ich weiß nicht, wer mir das erzählte. Ach ja, als ich hier mit Scholle und denen stand, da haben die auch drüber geschnackt, Hacking will anscheinend das gute alte Kopfvollpanel wieder rausholen, damit wir da besser werden.
Ja, finde ich gut.
Und das
ist. Das ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber.
Das ist egal. Das ist,
ja. Weil das ist echt ein eklatanter Fehler beim HSV. Eine eklatante Schwäche.
Ja.
Diese Dinger nach Standards. Und das ist immer mal ein Jahr war es denn wieder okay unter Labbadia und jetzt kommt es wieder zum Vorschein. Und ich verstehe nicht, warum sich das so durchzieht. Genauso diese Abschlussschwäche. Das ist
ein Rätsel.
Huddersfield war natürlich.
Ja, es war jetzt ein Testspiel. Vielleicht ist gegen Darmstadt ist es vielleicht wieder ganz anders, aber ich finde es interessant, dass es anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, so verknüpft ist mit der DNA des Vereins. Du hast echt die kompletten Spieler ausgetauscht. Es spielt doch fast keiner mehr aus der letztjährigen Mannschaft in der Startelf. Oder wenige.
Vielleicht
aber trotzdem treten wieder die gleichen Symptome auf.
Aber man darf auch nicht vergessen, man ist im Trainingslager, wir haben vormittags noch ein Training.
Ja, klar.
Vor dem Spiel, da sind die Beine sind einfach schwer. Ich glaube, wenn dasselbe Problem jetzt ist, dann ich fand auch gegen Huddersfield und auch gegen Olympiakos, was ich so von den Highlights gesehen hatte, man hatte viele Chancen, man hat sie
nicht gemacht. Huddersfield war richtig gut, bis auf dass sie das Tor nicht gemacht haben, war das richtig gute, teilweise richtig gute Kombination und Spielanlage.
Also genau. Das Spiel gegen die Griechen, das war noch besser.
Noch besser?
Ich habe ja beide live gesehen im Stadion und das war wirklich gut. Aber auch wieder gesagt, vorne die Dinger nicht über die Linie gebracht und hinten dann ja auch ein doofes
Tor. Vor allem, man muss auch überlegen, gegen wen man da gespielt hat. Olympiakos spielt in der Champions League, oder?
Aber als griechische
oder? Mannschaft. Ist es Europa League oder Champions League?
Champions League
sind Quali. Vizemeister. Champions League Quali, ja, die waren nicht Meister, die waren Vizemeister in Griechenland, ne?
Ja.
Und Huddersfield spielt 100% ja auch um den Aufstieg im Championship.
Ja, Piräus ist, die spielen in 14 Tagen, spielen die erste Runde in der Champions League Qualifikation. Also die müssen Quali spielen. Mhm. Und insofern ist das mit der Vorbereitungs-, mit dem Stand, sind die fast auf unserem Level. Mhm. Also dafür waren wir sehr gut. Also das hat mir schon sehr gefallen. Wir haben uns auch leichter getan, weil die auch mitgespielt haben. Die wollten ja auch spielen und wir haben gespielt, das war ein ganz anderes Spiel. Ne? Während Huddersfield, das war auch ein sehr guter Test, weil die haben sich, wie viele Mannschaften das bei uns in der zweiten Liga ja auch machen werden, hinten reingestellt und die wollten einfach nur kontern. Und die haben 2, 3 Chancen insgesamt gehabt und davon dann diesen einen Standard da rein. Ne? Da war ich wieder sehr bedient, aber. Und wir, und wir haben.
Ich glaub, wir alle.
Was gab es denn für Bier im Stadion?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann ich dir gar nicht
Gösser?
Sagen.
Nee, ich.
Also, das kann gut sein. Da war relativ viel Gösser.
Okay.
Aber ich,
oder hast du dir nur Shampoos
wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Biersorten machen.
Es gibt auch noch andere Biere wie Holsten oder Krombacher oder Königspilsener. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen hier.
Königspilsener, ja. Königspilsener. Also wenn wir schon Werbung machen, dann zumindest doch für unser eigenes Bier, Mensch. Mann. Lasse.
Nee, und aber du hast nur am Shampoos-Glas genippt, ich merke schon.
Ich hab nur Shampoos, weißt du ja, die Vips, ne?
Ja, ja.
Die Vip-Box.
So, weiter geht's.
Ist doch mit Porsche zum Testspiel gefahren worden?
Na, wir schweifen jetzt.
Nee, das war mit der Harleys. Wir sind der Harleys gefahren.
Wie in der Sky-Werbung, ja.
Nee, so, ach ja, Huddersfield, die haben sich ja hinten reingestellt und dass uns da nichts eingefallen ist, um den Ball reinzukriegen, ist traurig und da müssen wir enorm dran arbeiten. Und Hacking hat recht, indem er sagt, wir drängen nicht genug darauf, den Ball auch ins Tor zu schießen. Das ist allzu oft, denn denkt man so, jetzt schieß und dann ja, spielt er nochmal ab und dann nochmal ab und dann wird nochmal hintenrum gespielt, weil man sich denn festgespielt hat und so. Anstatt dass man einfach mal draufzimmert, so gerade so Spieler wie Jatta oder so, die können ja, die haben ja einen guten Schuss. Und die müssen mal öfter abziehen. So richtig volles Rohr abziehen und dann oftmals passiert denn auch gerade, wenn man einen anschießt oder so, da passiert denn auch oftmals was.
Du sprichst mal aus der Seele, das ist so.
Gerade heutzutage mit dem Videobeweis und dieser Handspielregelung, wenn da denn die Hand irgendwie komisch dazwischen ist, dann kannst du schnell mal einen Elfer kriegen. Oder wenn der ist abgefälscht, da hat der Torwart keine Chance, ihn reinzukriegen. Oder der flippert da irgendwie einem von unseren Spielern vor die Füße, dass man dann wirklich nur noch abziehen muss. Also wir müssen echt mal abziehen und dann.
Aber das fehlt mir an sich im Fußball, im modernen Fußball. Immer dieses Hin- und Hergespiele und dann, oh, ich trau mich nicht, nimm du, ich hab ihn sicher. Nee, ja. Nimm du, schieß du. Einfach mal draufziehen.
Ja.
Wer nicht schießt, kann auch keine Tore erzielen.
Genau.
Und das
finde ich
ein Problem.
Und der Ball muss aufs Tor geschossen werden und nicht da irgendwie kurz neben's Tor zickeln. Solange der aufs Tor geht, besteht immer eine Chance, dass er reingeht. Wenn er neben's Tor geht, besteht gar keine Chance. Ja, das ist so. Das klingt so simpel. Das klingt so simpel. Aber du musst in erster Linie das Tor treffen. Das ist das Wichtigste. Voll draufziehen. Wenn du ein bisschen Streuung hast, dann geht er vielleicht in den Winkel. Aber wenn du versuchst, den Winkel zu treffen mit ein bisschen Streuung, ja, auf der einen Seite ist der Torwart, auf der anderen Seite ist das aus. Da rege ich mich wieder auf.
Na, jetzt regen wir uns
Problem, auf. Problem ist nur, wenn du, ich verstehe so ziemlich, ich bin ein weites Stück bei ganz deiner Meinung, Fiete. Problem ist nur, man kann alles gut und schön, dann sagst du, gut, wir haben 20 Mal aufs Tor geschossen. Aber wenn du 15 Mal außerhalb des Elfmeterraums schießt, dann hast du eine geringere Chance, das Tor zu machen, als wenn du den Ball in die Box bringst und von da aus dann den Torabschluss suchst. Von diese weiten Dinger, dass die Torwerte sind heutzutage so gut, dass die öfters den Ball halten können oder irgendwie parieren können. Da ist die Chance für ein Tor gering. Aber ich wünsche mir auch, dass die Leute mehr draufgehen, denn dadurch muss die Abwehr reagieren, wenn ein Ball, genau. Wenn ein Spieler vor dem Elfmeterraum den Ball hat. Dann müssen die draufgehen, Druck machen und er kann, und dadurch entsteht dann auch die Lücke zum Weiterspielen.
Genau.
Und deswegen bin ich bei dir, aber und dann doch irgendwie dann doch nicht.
Ja. Wenn ich abziehen, dann meine ich auch nicht nur aus 20, 25 Metern oder so. Das Problem ist, wir ziehen ja noch nicht mal aus 16 Meter ab.
Das stimmt. Und deswegen meine ich auch, da kann schon etwas mehr Zug zum Tor.
Ja.
Dann daran muss Hacking jetzt mit der Mannschaft noch arbeiten bis zum Spiel.
Ja.
Genau. Morgen ist wieder Training angesagt, glaube ich, morgen Nachmittag am Volkspark.
Ja, heute hatten sie frei.
Genau, heute war frei und dann ist Samstag Saisoneröffnung gegen den RSC Anderlecht. Und ja, bis dahin ist noch wieder Zeit zu feilen. Mal gucken, wer bis dahin wieder fit ist und hoffentlich nicht noch ausfällt.
Ob es dann schon unser neuer rumänischer Star-Stürmer da ist.
Ja, aber ich würde sagen, wir gucken mal auf ein anderes großes Thema, was jetzt auch viel in Social Media und generell die HSV-Fans bewegt. Ja, der HSV hat beschlossen, dass Hamburg meine Perle hat sich nach 16 Jahren verbessert, mich wenn es bald 14 Jahre. Ich
glaube, 14 stand jetzt, aber ja.
Ja. Nach etwas über einem Jahrzehnt ausgesungen. NDR2 wird auch wahrscheinlich nicht mehr Medienpartner sein. Die Stadionshow wird neu ausgerichtet werden.
Weiß man schon, wer Medienpartner wird? NDR?
Ist noch nicht bekannt. Aber die werden sich ja jetzt wahrscheinlich zeitnah mit, ja, entweder nochmal NDR oder was ist noch, Hamburg 1.
Oh Gott.
Die sich ja zusammensetzen.
Radio oder Hamburg,
Oder Radio Hamburg. Ja, also.
Die Vermutungen gehen in Richtung NDR wieder. Ja. Die sind bloß am Feilschen, wie das Ganze laufen soll und was sie bezahlen sollen.
Aber Anki hat schon ganz recht, ne? Der entscheidende Punkt ist ja die Podcast auch. Was machen wir mit dem Song? Kann der weg? Ja, nein. Geht er weg? Ja, nein. Er ist weg. Das sorgt jetzt plötzlich wieder für einen Aufschrei.
Zu Recht. Nee, also er ist zu Recht weg.
Langsam.
Lass mal ausgehen.
Einer nach dem anderen, Jungs. Lass uns mal bitte.
Ich bin so, ja.
Es ist ja nun mal so, der HSV hat sich entschieden, den Song nicht mehr als die Stimmungshymne weiter zu verfolgen. Und jetzt gehen die Fans doch wieder zum Teil. Das ist ja immer nur ein Ausschnitt der Fans oder wie auch immer. Für mich aus Stadionsicht, ich sitze auf der Südtribüne, schaue direkt auf die Nord. Die Emotionen, die es bei diesem Song über die Jahre gab, sind nicht mehr da. Damals sind alle aufgestanden, waren schon ganz aufgeregt. Wenn Lotto schon reinlief, waren die Schals schon in Position. Und da war richtig Ruhe im Stadion. Und das ist nicht mehr. Und dann kann man tatsächlich, weil man auch nicht vergessen darf, der NDR hat per Option den Vertrag gekündigt. Dann hat der HSV auch das Recht zu sagen, okay, dann überlegen wir auch und dann machen wir es nicht mehr so wie vorher. Und Lotto war nun mal nicht Angestellter des HSV, sondern des NDR. Und der HSV kann sagen, diesen Part möchten wir nicht mehr. Ich als Fan im Stadion finde es richtig.
Ja, kann ich dir zustimmen. Auf der Nordtribüne war es genauso. Da waren immer noch ein paar Leute, die den Schal hochgehalten haben oder auch ein paar mehr. Aber es war nie so, dass die Leute jetzt sagen, oh, jetzt kommt Lotto und was ich was, ne? Aber es ist, glaube ich, eher so ein Ding für die Event-Fans, böses Wort, ich sage mal für die Tagesbesucher, das klingt netter. Die freuen sich, wenn Lotto das spielt, weil sie es vielleicht noch nie gehört haben oder weil das halt der Mythos Lotto King Karl auf dem Kran mit Hamburg meine Perle ist. Und für die Auswärtsfans ist, glaube ich, auch ganz nett für einige Mannschaften. Aber ansonsten war es auch nicht mehr. Da ist kein Raunen mehr durchs Stadion gegangen, wenn Lotto kam und da war auch keine Vorfreude mehr auf den Song. Es war mehr wie so eine Pflichtveranstaltung.
Ja. Ich fand es auch irgendwie jetzt so, ich hatte das ja auch im letzten Podcast oder so schon gesagt, dass ich halt öfter auf der Nord stand und dachte mir so, dieser Text passt einfach nicht mehr. Also für mich war es auch so wie so eine Art Pflicht, okay, wir müssen das jetzt singen. Und was ich eben jetzt echt interessant fand, ich habe jetzt am Wochenende mit meinem Vater darüber diskutiert. Ich meine so, nein, das geht doch nicht, dass es abgeschafft wird. Ich so, Papa, wir reden seit 5, 6 Jahren darüber, dass der Text einfach überhaupt nicht mehr passt und jetzt sagst du, das geht nicht mehr? Ich so, natürlich geht das. Ich so, überleg doch mal, wir besingen null den HSV. Nur irgendwelche anderen Gegner, die wir ja immer wegschießen, 5-0 gefühlt. Ja. Ich so, überleg doch mal, in welcher Situation wir uns gerade befinden und dann sieh das doch mal realistisch ein. Ja gut, hast ja recht. Ne? Ich so, ja.
Es ist ja immer für alle. Vorher. Es ist für alle natürlich erstmal ein Einschnitt. Fans ja. sind natürlich auch Gewohnheitstiere, die haben aus Aberglaube oder aus langjähriger Gewohnheit immer die gleichen Abläufe. Und jetzt ist es mal anders und ja, das, der eine sagt, das ist für mich Tradition, der andere sagt dies. Klar, man muss sich jetzt umstellen. Der HSV hat gesagt, sie wollen mehr wieder den HSV auch in der Stadionshow in den Fokus bringen. Vielleicht auch wieder ein paar Live-Auftritte anderer Bands. Warum denn nicht? Also so toll und so ereignisreich war unsere Pre-Game- und Halbzeitshow jetzt nicht, dass man sagt, jetzt fehlt mir was. In der Halbzeit gehen die meisten Leute ums Eck, was wegbringen und noch ein Bierchen holen oder was essen und die Eltern im Kinderblock gehen schnell oben in 12C eine rauchen davor, 12 in 8. Also ist jetzt nicht so, dass da alle völlig gebannt auf die Halbzeit waren.
Oder ja, das war auch
Spiel da sind. Also wir wollen Fußball gucken.
Das habe ich auch. Das ist ja das, was mir beim HSV immer gefallen hat in der Halbzeit. Da ist kein großes Brimborium, da ist Musik, teilweise schreckliche Musik. Ich muss da keine, keine Techno-Geballer und die Techno-Party haben und auch keine Schlagernacht, bitte. Und auch bitte keine Spiele oder Kisscam oder der Abraham-Schinken wird verlost. Das muss ich alles nicht haben. Ja. Ich mochte es immer gerne, wenn da Musik läuft. Dann kannst du nochmal auf Twitter auf dein Handy gucken, was die anderen so schreiben oder dich mit dem Nebenmann unterhalten. Oder dir noch ein Bier holen und dann geht das Spiel irgendwann weiter. Und dann kann man auch mal in sich gehen und immer über das Spiel nachdenken und das mal reflektieren. Aber dieses ganz Schlimme, ich weiß nicht, ob es in Dortmund oder Schalke war. Oh, diese Halbzeitspiele mit diesem, oh nee.
Auf Schalke.
Auf Schalke, ganz schlimm. Wenn es sowas
furchtbar.
Ja, Hertha hat sowas auch, angeblich wurde mir auf Twitter gesagt. Ganz schlimm. Aber ich hoffe nicht, dass es bei uns sowas geben wird. Weil das wäre echt ein Grund für mich, oh nee, das finde ich ganz schrecklich. Wie also du schon gesagt hast, furchtbar, ne? Diese, oh Gott, nee.
Also ich würde es schön finden, wenn vielleicht auch Abteilungen oder Events vorgestellt werden, wo man einfach nebenbei so ein bisschen zuhören kann.
Ja, genau, sowas.
Von der Tribüne erkennen tut man ja nicht. Aber nettes Interview, wo jemand, keine Ahnung, die neue Basketballabteilung vorstellt. Die haben gerade was gewonnen und bekommen eine Ehrung und Applaus. HSV-bezogen. Lass uns HSV-bezogen bleiben, lass uns wirklich versuchen, uns auch als Gesamtverein, auch mit den Fans neu, wir sind gerade dabei, uns irgendwie neu zu sortieren, auch in der Außendarstellung und auch für uns zusammen. Wie gehen wir mit dieser schwierigen Situation, zweites Jahr, zweite Liga, nicht direkter Wiederaufstieg, finanziell und so weiter, das kennen wir ja alles. Wie gehen wir damit um? Wie bauen wir uns neu auf, damit wir ein neues, festes Fundament finden, mit dem wir auch irgendwann wieder in der Bundesliga bestehen können und uns neu ausrichten. Dazu gehört eben das Drumherum am Spieltag, wo eben nun mal der meiste Zulauf an HSV-Fans ist, auf einem Haufen, für ein bestimmtes Event, auch dazu.
Was ich interessant fand bei der ganzen Diskussion war, als ich jetzt zum Beispiel auch von Scholle ein paar Videos gesehen habe, ich habe noch auf das Interview von Fiete gewartet, weil Fiete ja eigentlich auch gegen die Perle ist, in Anführungszeichen. Weil die ganz, quasi alle Leute, die im Trainingslager interviewt wurden, waren da am Rumnölen und am Rummeckern, dass die Perle weg ist. Und die haben dann, wenn ich das so am Dialekt, ich will die jetzt nicht als Fans zweiter Klasse bezeichnen, so ist das gar nicht gemeint. Aber wenn ich die jetzt am Dialekt erkannt habe oder am Dialekt, das sind so Personen, die ein bis zweimal im Jahr im Stadion sind. Die haben natürlich alle gesagt, oh, die Perle darf nicht weg, das ist die Hymne und so. Und dann denke ich immer, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Die Leute, die öfter am Stadion sind, die sind davon irgendwann genervt. Und Menschen, die das nur, Sky überträgt das ja noch nicht immer, die Hymne. Aber die Menschen, die dann vielleicht einmal oder zweimal in der Saison, weil du aus Franken kommst, aus Nürnberg, das ist ja kein Katzensprung nach Hamburg. Die Menschen, die dann vielleicht ein oder zweimal im Jahr beim HSV sind, die finden das natürlich toll. Das kann ich auch verstehen. Aber die Menschen, die öfter da sind, und das ist halt nun mal die Mehrzahl, sind davon halt irgendwann genervt. Und das hat man echt gemerkt, dass Menschen, die im Trainingslager waren und die alle so ein bisschen so einen Dialekt hatten, dass du gemerkt, dass Menschen, die sind nicht so oft im Stadion, die finden das natürlich toll. Im Gegenzug halt die Heimfans oder die Fans, die da vielleicht eine Dauerkarte haben.
Aber es geht doch auch darum, dass der HSV hat gesagt, wir kündigen mit, die Hamburg meine Perle fällt weg, Lotto King Kai fällt weg. und keiner weiß, was ist die Alternative. Ist die Alternative, dass wir jetzt sagen, gut, von jetzt an singen wir 5 Minuten vor Spielbeginn immer "Mein Hamburg liebe ich sehr"? Ich glaube, dann wäre die ganze Polemik auch nicht so groß. Das Problem ist diese Ungewissheit. Du nimmst ein Stück Tradition aus Hamburg und alle sagen ja, oh, wir sind der große HSV-Traditionsverein und so weiter. Das ist das, womit wir HSV-Fans uns verteidigt haben. Immer wenn, dann kam Hoffenheim, dann kam Leipzig, aber ihr habt keine Tradition. Und jetzt nimmst du als Verein das letzte Stück Tradition, in Anführungsstrichen gesagt, weg von den Fans. Und gibst denen keine Alternative. Das ist ungewiss. Keiner weiß, was kommt bis Samstag, bis wir gegen andere nicht sehen, was jetzt die neue Stadionshow beinhaltet. Das ist oder gegen Darmstadt auch. Und ich glaube, dass die Leute sind unsicher und oh, die Perle, das war doch so ein schönes Lied, das hat uns an große Zeiten erinnert. Ja, das erinnert sich an große Zeiten, aber Bayern die Lederhosen ausziehen, ist lange her und wird auch noch lange dauern. Hätte der Text jetzt anders gewesen, glaube ich, wäre das auch wieder was anderes. Wäre das jetzt, hätte man gesagt, wir singen über Sandhausen, wir singen über Dresden und so weiter. Dann
ja, aber das hat Lotto verpennt.
Ja, das hat er verpennt und das ist halt, ja, seine, das hat wohl seine Gründe gehabt, wieso er das nicht umgeschrieben hat.
Ganz ehrlich, er hätte es noch nicht mal ankündigen müssen und irgendein Spiel hätte auf einmal einen neuen Text gemacht. Was meinst du, was das für ein Aufschrei gewesen wäre?
Ja. Ja, genau.
Was ist das denn? Wie cool ist das denn? Das hat da komplett verpennt. Der hat 34 Spieltage die Chance gehabt. Na gut, Entschuldigung, 17. Nur bei den Heimspielen. Der hat 17 Spieltage die Chance gehabt, das zu ändern. Und er hat es nicht getan. Und wenn dann irgendwann die Antwort kommt und es heißt, das ist langweilig und das ist nicht mehr innovativ und es passt nicht mehr zu unserer Situation, lest dir mal den Text durch und guck, über wen wir singen und was wir singen, dann ist es nur noch peinlich, Entschuldigung. Und wenn du das verpennst, das dann anzupassen, was für einen Menschen, der im Jahr, sag ich mal, 30 Songs schreibt, von denen dann irgendwie 15 veröffentlicht werden, das sollte er hinkriegen. Und das ist auch kein lyrisches Meisterwerk, jetzt auf irgendwelche Vereine irgendwas zu reimen. Wenn er das nicht hinkriegt, dann hat er selbst verpennt.
Ich finde es halt spannend, dass auch wir schon sehr emotional darüber diskutieren. Ich finde allerdings, hat Bürgers Punkt ist wirklich absolut zu beachten. Die Ungewissheit scheint tatsächlich der Punkt zu sein, warum viele sich jetzt aufregen. Weil du die
ja, aber bei anderen Vereinen ist es auch nicht so.
Entschuldigung.
Ich finde, das Bürger hat vollkommen recht. Du sagst, wir nehmen einen Kernbestandteil der letzten zig Jahre weg, ohne den Fans zu sagen, aber wir bieten euch was anderes zum Mitsingen. Offensichtlich ist es den Fans immens wichtig, sich gemeinsam mit einem Lied, wo man mitsingen kann, diese Tradition HSV, diesen Namen einmal geschlossen präsentieren, zu singen und sich so selber ein bisschen aufzuheizen für das Spiel. Und Bürger hat vollkommen recht, der HSV hat nicht sofort gesagt, statt das kommt jetzt das. Das haben sie nicht gemacht. Dadurch entsteht ein Vakuum, was sicherlich für Unruhe bei den Fans sorgt. Weil ich glaube, da geht es dann auch wieder um die Gewohnheit, dann fehlt was und die Fans hätten gerne einen Ersatz, eine Option, etwas Neues oder würden sich eher mit etwas Neuem anfreunden, wenn es sofort präsentiert wird und wenn es eben ein Hamburg lieb ich sehr ist. Wovon ich persönlich glaube, dass es das wird. Aber der HSV hat es halt auch noch nicht offiziell kommuniziert. Das finde ich schade.
Und da kann ich sogar recht geben. Da Abschlag jetzt ein Album mit HSV-Covern rausbringt, bin ich persönlich der Meinung oder ich habe die Idee oder ich glaube, dass sie jedes Spiel einfach ein anderes gecovertes HSV-Spiel-Lied von Abschlag spielen.
Möglich wäre auch das, aber es ist noch nicht kommuniziert und sorgt für Unruhe.
Ja. Einverstanden. Mir persönlich ist es relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ob dann Lotto bleibt oder auch geht. Deswegen halte ich mich aus dieser Diskussion ziemlich raus. Ich kann beide Seiten verstehen und beide Seiten haben gute Argumente. Aber mir persönlich ist es wurscht. Was ich weniger verstehe, ist die Diskussion jetzt. Das Ganze ist im Mai schon angesprochen worden. Und im Mai, da hätten die Fans sagen können, also die dagegen sind, dass das abgeschafft wird, die hätten sagen können, oh Mensch, Lotto muss bleiben, auf jeden Fall. Die hätten laut krölen können und alles. Und die hätten womöglich auch Gehör gefunden. Und aber da hat sich keiner drum gekümmert. Das war denen alles scheißegal. Und jetzt plötzlich da schießen Petitionen aus dem Boden wie Pilze aus dem Wald.
Und ich weiß nicht.
Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe. Wenn man irgendetwas erreichen will oder so, dann muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Dann muss man sagen, also wenn das in der Planungsphase ist, muss man sagen, ey Leute, also hier kratzt mir unseren Lotto nicht an. Also den wollen wir haben. Und nicht einfach erstmal alles auf sich zukommen lassen und wie jetzt? Lotto ist nicht mehr da? Buh, das finde ich scheiße.
Da habe ich zwei Theorien. Die erste Theorie ist, vielleicht beschäftigen sich ja nicht alle so mit dem HSV wie wir und haben es war, glaube ich, ein Bild-Plus-Artikel, wenn ich mich nicht recht entsinne, um jetzt mal diesen bösen Namen dieser Anführungszeichen Zeitung zu nennen. Was, glaube ich, also, ein Bild-Plus-Artikel
auf Twitter. Lass mal eins klarstellen, ja, das Volksbackgeflüster hat er auch drüber geschnackt.
Ja, okay, ja, aber nicht alle Menschen, die aufs Trainingslager fahren oder die sich für den HSV interessieren, sind auf Twitter oder informieren sich jeden Tag so wie wir. Von daher wussten die es vielleicht noch wirklich noch gar nicht und sind jetzt aus allen Wolken gefallen. Die zweite Theorie ist, es ist halt typisch deutsch. Stuttgart 21, sage ich nur.
Gut.
Da wusste man das auch vorher, dass die Bäume abgeholzt werden und eine Woche oder zwei Wochen vorher ist ein großes Brimborium. Das ist vielleicht liegt vielleicht auch in der Natur des Menschen.
Ja, kommt ja auch darauf an, dass jetzt hat der HSV, also der Verein, das ausgemeldet und vorher war es die Bild. Und viele Leute lesen die Bild und sagen, stimmt doch sowieso nicht. Kommt immer darauf an, was für ein Thema das ist. Und jetzt kam es von HSV und plötzlich im Trainingslager steht da der Bildreporter, da steht Scholle, da stehen alle drum und dran und wollen deine Meinung dazu. Und dann gibst du natürlich deinen Senf dazu.
Hm.
Ja. Ja, und im Mai guckst du auf Bild, Stadionshow und da sagst du, Sommerpause interessiert mich nicht. Jetzt ist erstmal Pause, ich muss erstmal Ruhe, wir haben den Aufstieg verpasst.
Das meinte ich ja, mit, dass ich nicht wieder
so genau.
informiert wie wir.
Aber lassen wir uns nächsten Samstag
überraschen,
was kommt gegen Anderlecht.
Ich hoffe immer noch auf Hansi Hinterseher, aber...
Das hätte was.
Wird nicht passieren. Wir reden ja noch nicht miteinander. Wir reden ja noch nicht miteinander, das ist ja das.
Na, ihr kommt, wir schweifen schon wieder ab.
Die sind zerstritten, bis aufs Blut, nein.
Ja. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir auch durch für die Themen, oder? Also ich glaube, es ist nichts mehr offen. Gut durchgekommen.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche vor dem Ligastart und nach dem letzten Testspiel gegen Anderlecht wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf unsere neue Homepage vorbei und ein Discord. Da würden wir uns wirklich mega freuen, wenn ihr da ein bisschen mit uns schnackt und ins Gespräch kommt. Ja, abonniert uns weiterhin bei Twitter, Facebook, Instagram. Und wo wir sonst noch zu finden sind. Ja, bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Zu Discord möchte ich noch was sagen. Man kann da auch schreiben, nicht nur schnacken.
Genau. Also, ja.
Wenn ihr da, da ist so ein ja, man kann es fast Forum nennen. Das haben wir auch ein bisschen aufgeteilt in zweite Liga allgemein, Fußball allgemein. Warte mal, welche Themen sind da noch? Themenvorschläge könnt ihr da anbringen, allgemeiner HSV-Talk, Feedback und so. Also da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, ganz einfach Kontakt aufnehmen, indem ihr einfach was schreibt, wenn ihr irgendwas angesprochen haben wollt, wenn ihr sagt, das Thema, das ist interessant oder hier haben wir eine Frage und so. Also keine Hemmung, also man muss nicht nur, man kann natürlich auch, wenn einer von uns on ist, einen Live-Schnack mit uns machen, das ist überhaupt kein Ding, oder man verabredet sich zu einem Live-Schnack, das geht auch, da sind wir alle offen, aber eben nicht nur, Discord ist nicht nur Schnacken, man kann auch schreiben.
Das Live-Schnack klingt wie Live-Cam, das macht ein bisschen Angst.
Live-Cam? Naja, ich habe eh keine Kamera an meinem PC, also.
Okay, beenden wir das, bevor wir jetzt hier noch komplett abschweifen. Ja, genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.